richtig festes Thema, wurde angekündigt als Wrestler hier. Das nehme ich gern an. Also ich habe Iran nicht so ganz richtig da erkannt, weil ich habe nur immer gesehen, dass die Saudis in Bahrain einmarschiert sind, dass die Saudis in Jemen einen Krieg führen, dass die Saudis einen Bürgerkrieg im Libanon, im Libyen losgetreten haben, dass die Saudis, also bis zum Sturz von Ben Ali, der ja in Saudi-Arabien im Exil sitzt, gab es 100 Tote bis zum Sturz von Mubarak, über dessen Sturz sich ja der saudische König damals bei dem amerikanischen Präsidenten beschwert hat, dass die Amerikaner zugelassen haben, gab es nicht einmal 1000 Tote. In Jemen 30.000, heute in Syrien 400.000 Toten. Und dieses Umschlagen von Protesten, die nicht erfolgreich sind, die abgetrieben werden in Bürgerkriege, das ist ein saudi-arabisches Modell. Und die konnten das natürlich nur machen, weil der Westen gescheitert ist. Obama hat sich nicht zurückgezogen, sondern 4.000 Milliarden Dollar Kriegsausgaben und die entsprechende Zahl der Toten und das politische Scheitern sind genug, um sich zurückzuziehen, zumal in Südostasien andere Aufgaben gesehen werden. Das sieht man ja daran, dass große Verbände, die früher noch im Indischen Ozean operierten, jetzt in den Pazifik umgelenkt worden sind. Also da hat sich etwas getan. Noch ein kurzes Wort zu Hillary Clinton. Hillary Clinton hat die neue Strategie entwickelt und hat gesagt, dass man indirekt, das sei die große Kunst, indirekt Leadership ausüben müsste, indem man Außenpolitik, Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik kombiniert. Genau das ist das, was Obama heute macht. Obama möchte natürlich über andere Leute Kriege führen, auch dass andere Leute Kriege bezahlen. Er möchte, dass andere Leute ihre Militärausgaben steigern. Und der Iran hat ein ganz solides Programm. Das ist noch zu vorhin. Die bauen ja nicht nur Raketenabschussrampen für Testzwecke, sondern sie stellen am Tag 20 Mittelstreckenraketen her. Das ist ja schon mal eine ganze Zahl. Also wenn die Iraner wollten, dann könnten sie den ganzen Raum bis zum Mittelmeer mit Raketen beregnen. Das wissen die Leute ja in der Region. Deshalb sind die Israelis ja auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Nicht nur wegen der amerikanischen Politik, sondern auch wegen der iranischen Stärke. Also die Iraner haben kein großes Militär, aber sie haben unheimlich viele Raketen und sie haben die Kunst der asymmetrischen Kriegführung gelernt und die perfektionieren sie jetzt ja, indem sie immer wieder wenige Leute irgendwo hinschicken und dort dann Kriege führen oder Kriegführung unterstützen. Das, was die Saudis in dieser Form nicht so können. Also die Iraner haben ja in Syrien Assad unterstützt und ich würde sagen, die Kehrtwende Putins war ja auch ein Versuch, den Iran von einem Bündnis mit den USA abzuhalten. Also es gibt innenpolitische Kräfte, die im Iran die Blockade ausüben, dass es zu schnelle Entwicklung zum Westen geht, aber es gibt eben auch das Angebot von China und Russlands, eine Art Dreieck, Peking, Teheran, Moskau zu bilden und damit den Iran abzuhalten oder die anti-westlichen Elemente im Iran zu stützen. Also das ist die Politik von Putin. Putin hat sich zweimal unter vier Augen mit Khamenei getroffen. Also er ist der einzige Politiker, das erste Mal war es, als Ahmadinejad noch Staatspräsident war und Ahmadinejad war entsprechend verschnupft, also weil er nicht dabei sein konnte und nicht wusste, was der große Führer Putin bespricht. Und Khamenei ist natürlich ein sehr einflussreicher und die zentrale Figur im Machtapparat, weil über die belgische Verfassung, wenn man sich die Strukturen Irans anguckt, ist das Prinzip des Velayat-e-Fari gestülpt worden. Also Velayat-e-Fari heißt das Prinzip der revolutionär-islamischen Führerschaft. Und überall kommt es dann, der Wächterrat darf und der wird eingesetzt zum Teil von Leuten, die bestimmt werden durch den Revolutionsführer. Der Revolutionsführer kann den Intendanten des Fernsehs und des Radios bestimmen. Er ist Oberkommandeur der Streitkräfte. Er ist Aufseher der Revolutionsgarden, die so eine ganz merkwürdige Position haben, aber die ihm eigentlich auch unterstehen. Das heißt, überall hat man reingezogen ein bestimmtes Prinzip. Es konkurrieren autoritäre Strukturen mit demokratischen Modellen, wie gesagt, belgische Verfassung plus islamische Führerschaft. Das ist so ein bisschen die Konstruktion. Jetzt aber zu dem meiner Meinung nach regionalen Kontext. Der Iran hat immer gesagt, er würde, wenn er Krieg führen würde, diesen Krieg niemals im eigenen Lande führen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, um zu verstehen, wie Iran Außenpolitik macht. Also von da aus glaube ich, dass Iran niemals auf eine Auseinandersetzung mit Saudi-Arabien hinarbeitet, sondern auf eine Deeskalation mit Saudi-Arabien hinarbeitet. Als der spätere König und der ehemalige Innenminister Ende der 80er Jahre in Teheran zu einem Staatsbesuch war, hat er bei Rafsanjani zu Hause übernachtet, in dessen Privathaus. Das zeigt ja eine bestimmte Nähe. Rafsanjani gilt als der Mann, der immer den Ausgleich mit Saudi-Arabien suchen möchte und sagt, die Konfrontation bringt gar nichts. Und das alte rumänische Prinzip war, die Okkupanten der heiligen Stätten. Ich glaube, die Herren oder die Herren in den heiligen Häusern hat er das genannt. Also Khomeini hat eigentlich eine ganz radikale Rhetorik gegen das saudische Königshaus geführt. Das ist dann zurückgenommen worden auf den Status quo und heute wird es weiter zurückgenommen werden, weil Iran diese Position nicht ausgebaut hat, um Saudi-Arabien zu ärgern. Das mögen die Saudis subjektiv vielleicht so sehen, weil sie ein schlechtes Gewissen wegen ihres politischen Stiles haben. Aber man hat es gemacht, um Auseinandersetzungen mit dem Westen und auch mit arabischen Staaten außerhalb des eigenen Landes führen zu können. Also im Irak, in Jemen, in Bahrain, im Osten Saudi-Arabiens. Überall hat man versucht, Bevölkerungsgruppen zu finden, an die man sich andocken kann. Und dann kommt die asymmetrische Kriegsführung ins Spiel, weil man dann mit relativ einfachen militärischen Mitteln intervenieren kann, wie man das jetzt ja auch in Syrien sieht. Also die Iraner haben ja niemals gesagt, wir wollen Assad stützen, aber sie haben gesagt, wir akzeptieren kein pro-westliches Regime in Damaskus. Also es ist immer so gewesen, dass man gesagt hat, Assad, über den können wir reden. Wer auch immer, also selbst die Hardliner in Teheran, die haben natürlich eine größere Affinität zu Putin, zum chinesischen System, also am liebsten wäre ihnen Nordkorea und eben auch Assad. Aber irgendwie haben sie auch Probleme mit einem Mann wie Assad. Also für den würde man nicht in den Krieg ziehen, weil er zu wenig religiös ist und weil er letztlich ja auch die Moslembrüder verfolgt. Ich fand unheimlich interessant, dass der Widerspruch zwischen den Saudis und den Moslembrüdern, der ist unheimlich wichtig, und der Widerspruch zwischen Al-Qaida und dem IS, der ist sehr wichtig, weil der IS eine zwar stammesbasierte, radikal-salafistische Orientierung hat, aber die kein Königshaus akzeptiert. Und das ist die Grenze zwischen Saudi-Arabien und dem IS. Während Bin Laden letztlich, und das kann man sehen im Jemen, also alle Gebiete, die von den Saudis erobert werden, werden heute faktisch von Bin Laden, also nicht von Bin Laden natürlich, sondern von Al-Qaida oder Al-Qaida-Gruppen kontrolliert. Also die Saudis können sagen, wir sind bis Aden vorgestoßen, aber faktisch die ländlichen Regionen, die Stammesgebiete, das könnte auch ein Teil der Antwort sein, warum Bin Laden, das ist ja ein südjemenitischer Clan eigentlich, warum der kommt, soweit ich weiß, aus dem Hadramaut, oder wie heißt es da? Und der kommt von dort, also warum der jetzt in Saudi-Arabien möglicherweise weniger beliebt wird als andere, weil das ja Gebiete sind, in denen heute die Al-Qaida relativ stark ist. Die Al-Qaida hat man ja zuerst auch nach Jemen exportiert. Und der Iran ist ja ein verlässlicher Partner in der Auseinandersetzung mit dem Islamischen Staat, weil die Sunniten halt sich berufen fühlen, die Schiiten auszumerzen. Sie wissen vielleicht, wenn man 5 Sunniten umbringt oder 4, hat man einen Platz im Paradies sicher. Okay. Und das ist für IS-Leute schon mal ein Anreiz, da irgendeine Bombe zu legen. Das muss man ja so sehen. Eigentlich reden wollte ich über das, was in Europa passiert. Nämlich, dass in Europa jetzt die Konflikte aus der Region ankommen. Das wäre meine Sicht. Also mir ist das schlagartig klar geworden, als Hollande nach den Anschlägen von Paris gesagt haben, wir schlagen zurück. Das fand ich höchst lächerlich. Da war die Zahl der Luftangriffe bei 7000. Das war also ein von Frankreich mitgeführter Krieg im Irak und in Syrien. Und der französische Staatspräsident sagt so, jetzt fangen wir an. Ja, weil die Leute nach Paris gekommen sind. Es gibt aber bereits in 2014, also lange vor den Anschlägen von Paris, Ankündigung des IS nach dem Motto, wir lassen uns nicht immer bombardieren, wir kommen auch nach Europa, wartet mal ab. Und das ist passiert. Und der IS hat natürlich das größte weltweite Netzwerk, wenn man sich vorstellt, vielleicht sind 20.000 Leute zum IS gegangen. Und man hat die ja, der IS ist ja sehr modern, was Computer angeht, da ist ja den Geheimdiensten eine Liste aller Freiwilligen in die Hände gefallen. Aber eben nicht die Liste, die man erstellen kann von diesen Freiwilligen, wenn man zurückguckt, welche Strukturen in Europa existieren. Also das ist ja ein Geschenk für jeden Terroristen, der nach Europa geschickt wird. Da muss man ja nur fragen, wo klopfst du an? Also die Rote Armee-Fraktion in Deutschland wäre ja begeistert gewesen, wenn sie solche Strukturen vorgefunden hätte, wie der IS heute in Europa. Also von da aus glaube ich, der Krieg kommt nach Europa, ein Krieg, der geführt wurde. Und jetzt die Kritik an den Leuten, die sagen, ja, mit dem IS kann das stimmen, aber die immer sagen, es gab ja 70 Jahre Frieden in Europa. Den gab es natürlich nicht, weil die Franzosen im Tschad und die Belgier im Kongo und wo... Achso. Und weil die Kriege ja vorher, also der Krieg ist ja exportiert worden. Es werden ja nicht nur Rüstungsgüter exportiert, wenn ich richtig erinnere, 1722 Milliarden Dollar werden im Jahr für Rüstung ausgegeben nach dem letzten SIPRI-Bericht. Das sind 2,1% des Gross National, also des Weltbruttosozialproduktes. 2%. Das ist nicht ganz wenig. Und noch zu Saudi-Arabien, also was der Mohammed bin Salman vorgeschlagen hat am 25. April, das hat mich unheimlich erinnert an das, was der Schah wollte mit seinem großen Sprung nach vorne. Der ist ja dann irgendwie nur über Ägypten nach Lateinamerika und dann letztlich in die USA gegangen, also weil er das nicht geschafft hat. Er hat auch gesagt, die große Zivilisation und wir werden, das 20. Jahrhundert wird ein Jahrhundert Irans werden und ich weiß nicht, was er alles gesagt hat. Und er war damals auch mit diesem Programm aktiv geworden, nachdem die Ölpreise stagnierten. Das ist gewesen 1970. Da gab es die erste Stagnation, die große Stagnation der Ölpreise. Und da hat der Iran ehrgeizige innenpolitische Projekte durchgesetzt. Und wenn man sich die Zahl der Staatsbeamten anschaut, im Iran hat es keine Zunahmen der Staatsbeamten zwischen 1972 und 1978 gegeben. Und das hat eben dazu geführt, dass die Jugend hinterher sich radikalisierte und damals noch islamisch radikalisierte. Zurück zu Syrien. Ich glaube, dass die Form der Radikalisierung, der islamischen Radikalisierung, ihr Zenit überschritten hat. Also ich glaube nicht, dass es... Künftig wird entscheidend sein, woher die Leute kommen. Also die städtische Bevölkerung hat eine ganz andere Idee als Bevölkerung ländlicher Regionen oder Bevölkerung in Gebieten, die staatsarm sind. Also wenn man sich anschaut, wo der islamische Staat, ob das jetzt oder auch die Al-Qaida, wo die Urstände feiern, das ist immer dort, wo Staaten schwach sind. Somalia, Zentralafrika, Maghreb-Region, das ist alles da, wo die staatliche Macht nicht mehr hinkommt und die Stammesstrukturen und die Macht der Stämme ungebrochen weiter existiert. Und da kann man mit solchen radikalen Konzepten, die dann noch aus Saudi-Arabien gefördert werden, also die Moscheen und der Bau der Moscheen wird ja finanziert aus Saudi-Arabien. Im Übrigen wird ja auch ein Teil des IS-Einkommens erzielt, dadurch, dass man die Staatsbeamten in Mosul, die ja immer noch aus Bagdad bezahlt werden, besteuert. Also es ist nicht immer das große Öl, sondern in Syrien werden auch Leute noch, selbst in Raqqa, also in der Hochburg des IS, bekommen Leute noch von Assad ihr Gehalt weiter. Das ist der letzte Versuch des Regimes in Damaskus, die Strukturen aufrechtzuerhalten, also die Fiktion dieses syrischen Staates. Und deshalb versucht man jetzt ja auch den Waffenstillstand auszunutzen, um weiter anzugreifen, also um da Arrondierungen des Gebietes zu schaffen und nach Möglichkeit pro-westliche Gruppen abzuschneiden von ihrer Belieferung durch die Türkei. In diesen Gebieten sind radikale Gruppen stark, aber nicht in den städtischen Regionen. Also der Islamismus wird meiner Einschätzung nach in den städtischen Ballungszentren an Einfluss verlieren. Die Radikalität nicht, aber der Islamismus. Wenn man sich anschaut, es gab die Welle des Nationalismus, die Welle des Kommunismus und dann kam die Welle des Islamismus. Das fing an als Reaktion 53 des versuchten Schah-Sturzes. Das muss man sich mal überlegen, das ist auch Mubaraks Sturz oder der versuchte Sturz von Assad später, den haben die Saudis dann abgetrieben. Also wenn Assad an der Macht bleibt, dann liegt das ja an der saudischen Intervention. Die Bevölkerung wäre mit ihm fertig geworden. Was dann hinterher entstanden wäre, ist was anderes. Aber die saudische Intervention hat dazu geführt, dass islamistische Gruppen in einer Weise gestärkt werden und das erste Mal sind Soldaten aus den Golfstaaten in Libyen eingesetzt worden. Also das darf man in diesem Kontext nicht vergessen. Also von da aus ist die Gefahr der Rückkehrer nach Europa nicht so groß, wie sie hingestellt wird, weil sie werden natürlich Flüchtlingsströme benutzen, aber wenn es die nicht gibt, dann werden sie andere Wege gehen. Das ist ganz, ganz sicher. Also ein Aktivist einer politischen Untergrundgruppe wird Wege finden, um nach Mitteleuropa zu kommen. Also ich bin in den vergangenen Wochen durch Mitteleuropa mit dem Auto gefahren und bin an keiner einzigen Grenze kontrolliert worden. Also täglich von Canobie nach Brisago hin und zurück einmal zum Milch einkaufen. Und es war immer, da standen keine Leute oder sie haben einen durchgewunken. Also ich hätte da jeden Tag 3 Leute im Kofferraum über 6 Wochen transportieren können. Und wenn die dann auffliegen, dann stellen die halt Asyl. Antrag. Also das ist ja auch kein Problem, wenn man dann auffliegt. Dann kann man nicht weiter. Nein, dann kann man nicht weitergehen nach Deutschland. Also die Zahlen sind ja wichtig, wenn Sie sich überlegen, also noch einmal 12.000 Luftangriffe unter amerikanischer Ägide gegen den Islamischen Staat, ohne dass sich viel geändert hat. Saudisches Auftreten, das Stärken radikal-islamischer Gruppen im Jemen, in Syrien, in Libyen, Sie können sehen, überall, wo die saudische Seemaschine unterwegs war, mit Ideologie, mit Militärhilfe und mit Strukturhilfe gibt es Chaos. Und die Iraner setzen sich dann drauf und nutzen das und bauen das aus und wollen das natürlich für ihre Politik dienstbar machen. Also so würde ich den Zusammenhang sehen. Ich sehe da nicht die zwei großen Mächte, die sich da gegenüberstehen, sondern die eine Macht, die das, was der Westen ursprünglich gemacht hat, übernimmt. Und das halte ich auch nicht für Führung und Ordnung, sondern das Stiften von groß angelegtem Chaos. Also die Region fällt ins Chaos und das ist bereits das Ergebnis der ersten Etappe saudischer Politik. Und das wird so weitergehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Saudi-Arabien demokratisiert und damit Demokratisierungsschübe über die Golfregion kommen würden. Das sehe ich derzeit nicht. Also wenn Salman als einen der großen Eckpunkte in seinem Modernisierungsprogramm bis 2030 die Substituierung von Waffenimporten als Heilmittel gegen die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit anpreist und das dann mit westlichen Geldern bezahlen möchte, von da aus fand ich die Frage vorhin auch ganz gut, jetzt soll der Westen da Aramco kaufen. Also das ist ja in sich, macht das natürlich Sinn, nur es wird einfach nicht funktionieren. Das ist genau das, was der Schah auch lernen musste. Der Schah hat ähnliche Projekte gehabt und ich meine, ob McKinsey den Schah beraten hat, weiß ich nicht. Aber ich traue McKinsey in der Region nicht so viel zu, wie anderen Leuten in Ministerien, die ja auch gescheitert sind. Der Westen ist gescheitert im Orient. Der zieht sich nicht zurück, weil es keine Ölinteressen mehr gibt, sondern die Politik des Westens, Demokratieexport durch Krieg, ist absolut gescheitert. Und zwar wirtschaftlich, wenn man die Ausgaben anschaut, die politischen Resultate, sie sind kontraproduktiv, also überall, wo Krieg geführt wurde, herrscht heute das große Chaos. Afghanistan und Irak sind ja nur die Spitzen des Eisbergs. Ägypten wird dem Westen demnächst um die Ohren fliegen. Man hat Mubarak immer militärisch unterstützt, indem man den Militärhaushalt durch Entwicklungshilfe aufgebläht hat. Dann wurde diese Hilfe ein Jahr ausgesetzt. Jetzt gibt es die natürlich wieder und in der Zwischenzeit sind die Saudis, ich glaube, mit 5 Milliarden eingesprungen. Ägypten wird zusammengebrochen. Die Polizei in Ägypten haust heute im Übrigen übler als zur Zeit Mubaraks. Also dieser Kollege aus Italien von Il Manifesto, der da am Straßenrand gefunden wurde, das ist ja nicht die Ausnahme. Ich habe das einem Bekannten erzählt, der ist Ägypter, der sagte, ja, bei meinem Cousin war das genauso. Heute ist das viel, viel schlimmer als zur Zeit Mubaraks. Da herrscht in unserem Land noch Frieden. Und er sagte, wir werden Libyen. Also das sind Aussagen von Ägyptern. Und wenn man sich anschaut, was da passiert, Ägypten wird diese Struktur auch mit saudischer Hilfe, die Saudis bezahlen, machen und tun überall, das werden sie nicht mehr können, das können sie nicht durchhalten langfristig. Und sie werden die entsprechende Unterstützung des Westens nicht erhalten. Aber die Flüchtlinge werden weiterkommen. Damit bin ich jetzt eigentlich bei dem, was ich sagen wollte. Ich würde gern zitieren, vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur deutschen Flüchtlingspolitik, weil die Schweiz ja da immer mit betroffen ist. Angela Merkel hat sich ja vornehm zurückgehalten, als es um die Peak-Rate bei den Flüchtlingen ging und hat nichts gesagt, aber sie war dauernd in der Türkei. Und jetzt sieht man das Ergebnis. Also Frontex ist ja immerhin, das sind westeuropäische Militärverbände, werden zur Kontrolle, wie es so schön heißt, der Flüchtlingsströme eingesetzt. Also die Außengrenzen der EU werden von Soldaten überwacht, was innenpolitisch nie ginge. Da gibt es zum Beispiel in Deutschland den Bundesgrenzschutz. Warum wird die Bundeswehr zur Außengrenzensicherung eingesetzt? Das sind alles Sachen, über die zu wenig geredet wird. Also die Flüchtlinge werden abgehalten. Man sieht ja schon, sie kommen nicht mehr über den Balkan, sondern jetzt ertrinken sie wieder zu Hunderten und wahrscheinlich Tausenden im Mittelmeer. Da wird ja wenig bekannt von dem, was da passiert. An der Haltung gegenüber den Flüchtlingen und Auswanderern möchte ich sagen, denn es wird ja nicht, es gibt ja jetzt eine Flüchtlingswelle, aber die Auswandererwelle wird kommen. Wie wollen Sie einem jungen Akademiker in Kabul erklären, der gearbeitet hat bei einem Ingenieur, der Entwicklungshilfe im großen Maßstab nach Dubai umgeleitet hat, um sich dort eine Villa zu kaufen, dass er nicht persönlich nach Europa gehen soll? Das können Sie einem jungen Afghanen nicht erklären. Und wenn man sich anschaut, dass die Menschenrechtsdeklaration der Vereinten Nationen von 1947 oder 1948, hat ja auch einen Bestandteil, der das materielle Recht der Menschen, Recht auf Bildung, Recht auf Arbeit, deutlich betont. Das wird heute überhaupt nicht mehr gesehen. Also mit der Eleganz, mit der man nicht mehr zwischen Flüchtlingen und Auswanderern unterscheidet. Und beide haben verbriefte Rechte, irgendwo anders hinzugehen. Also wenn die Eatons aus Unteregeri einen Familientag feiern, dann kommt die Mehrheit von irgendwo anders. Die kommt nicht aus der Schweiz. Und diese Leute sind ausgewandert, zum Teil ohne einen Pass. Den brauchte man nicht. Man brauchte damals das Ticket in die USA, nicht den Pass. Wenn Sie heute keinen Pass haben, wo kommen Sie denn dahin? Da kommen Sie ja theoretisch bald nicht mal mehr vom Bodensee in die Schweiz, also wenn das so weitergeht innenpolitisch. Und das sind Entwicklungen, in denen, wo ich mich immer frage, und ich arbeite nicht mehr so viel wie früher, da habe ich Zeit, ein bisschen nachzudenken. Und dann denke ich mir, ja, was ist denn jetzt ein Flüchtling, was ist ein Auswanderer, warum dürfen die einen kommen und sind gut und die anderen nicht? Also ich persönlich kann diese Unterscheidung nicht mehr nachvollziehen. Also da kommen Sie natürlich drauf, wenn Sie mal ab und zu in diese Region fahren und Leute besuchen und die sagen dann, ja, ich will nach Deutschland kommen, kannst du mir denn nicht ein Visum besorgen? Dann sage ich, ein Visum kann ich nicht besorgen. Ja, ich komme so und so, hilfst du mir denn da, wenn ich da bin? Und wo gehen die Leute hin? Sie docken sich natürlich immer an Leute, die erst schon einmal dort sind. Also die Integration von Flüchtlingen läuft über Leute aus den Staaten. Die Integration läuft nicht allein über staatliche Politik, denn da würde wieder ist sozusagen ein Mechanismus des Scheiterns könnte da verborgen sein. Die Integration läuft über Leute und deshalb geht sie auch in die großen Städte. Warum gibt es diese Dunkelziffer der Nicht-Registrierten? Also wenn ich Flüchtling wäre, würde ich mich doch nicht registrieren lassen, damit ich 2 Jahre in ein Lager komme und mein Fall bearbeitet wird. Ich würde irgendwo hingehen, arbeiten, bei Bekannten leben und dann über diesen Arbeitsprozess in mich an die Gesellschaft andocken und dann irgendwann legalisieren das Ganze. Man kann ja immer noch, wenn man irgendwo arbeitet, hinterher mal einen Asylantrag stellen oder so. Und also das sind Sachen, die ich beobachtet habe, wenn mich Leute besuchen. Ich habe aus einem alten Versprechen heraus ehemalige Mitarbeiter durch Europa gefahren und habe mich hinterher gefragt, ja, wo waren wir denn? Wir waren immer nur bei Leuten von denen. Also ich habe keinen einzigen eigentlichen Franzosen oder Italiener kennengelernt, aber ich habe unheimlich viel Afghanen kennengelernt, die studiert haben, der eine war Arzt, also man findet die noch und noch überall. Und da fuhr er immer hin, ja, ich kenne jemanden in Mailand, ich kenne jemanden in Paris, ich kenne jemanden in Bologna, ich kenne in Brüssel, Amsterdam. Also da fährt man dann hin und das ist für die ganz, ganz normal. Und deshalb kann man auch hierher kommen und deshalb geht man auch diesen Schritt. Und diese Welle wird kommen. Wenn es stimmt, dass die EU in einer Analyse recht hat, sitzen 50 Millionen Leute in afrikanischen Staaten tendenziell auf gepackten Koffern, um nach Europa auszuwandern. Also die Auswanderungswelle wird kommen und dann wird man sich auch überlegen müssen, was macht man eigentlich? Jetzt schickt man die Leute zurück, ohne nachzudenken. Aber wenn sie dann kommen und wenn sie dann irgendwie alle übers Mittelmeer müssen, dann muss man sich da was überlegen. Vielleicht ist Frontex dann nicht das angemessene Mittel. Jetzt zu den Flüchtlingen, da hatte ich die Zahlen vorher gesucht. Also nach dem Bericht des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge waren Ende 2014, das heißt also vor anderthalb Jahren, fast 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Also 59,5 Millionen auf der Flucht. Es waren 8,3 Millionen mehr als im Jahr davor, also als 2013. Das ist die Gesamtbevölkerung der Schweiz in etwa. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt nach Darstellung von UNHCR seit 10 Jahren kontinuierlich zu. Das Alarmierendste besteht meiner Meinung nach darin, dass es sich bei der Hälfte der Flüchtlinge um Kinder handeln soll. Also das ist ja auch völlig klar. Also wen schickt man? Man schickt die 13- bis 16-Jährigen. Und wenn man glaubt, dass 13- bis 60-Jährige Afghanen nicht wissen, wie sie sich durchschlagen, dann unterschätzt man die Afghanen. Also die können da nicht nur Krieg führen, sondern die können sich auch nach Europa durchschlagen und werden auch in Europa Wurzeln fassen. Dem UNHCR zufolge werden täglich weltweit, das ist 2014, nicht 2015, 42.500 Menschen zu Flüchtlingen, täglich. Asylsuchende oder Binnenvertriebene sind da eingerechnet. Etwa 1% der Menschheit, das entspricht der Bevölkerung Großbritanniens, befindet sich derzeit auf der Flucht. Und dann kommt Antonio Guterres, der UN-Flüchtlingskommissar, Zitat, es ist erschreckend zu beobachten, dass jene straflos bleiben, die Konflikte auslösen. Gleichzeitig scheint die internationale Gemeinschaft unfähig zur Zusammenarbeit, um Kriege zu beenden, sowie Frieden zu schaffen und zu sichern. Zurück zu Mohammed bin Salman. Er will die Waffenimporte substituieren durch Eigenproduktion und dafür Aramco-Anteile verkaufen.
Das ist ein bisschen plump.
Nein, das ist so.
Das ist ziemlich dümmlich.
Wieso?
Weil es dümmlich ist.
Ja, was ist denn daran
falsch?
Ja, was ist denn daran falsch? Was ist daran falsch? Was ist daran falsch?
Ja, ich finde es gut. Dann komm, lass uns doch gleich mal. Rainer, darf ich dich hier bitte?